grüß dich. Nach langer Zeit habe ich endlich mal wieder eine Gesprächspartnerin im Mutismus-Podcast. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann. Ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war, und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, Helfern und Betroffenen darüber. Anniko Lerch habe ich kennengelernt, weil sie ein Buch geschrieben hat, in dem es um selektiven Mutismus geht. Der Buchtitel ist »Eine Kugel Schoko, bitte«. Und es ist ein Vorlese- oder ein Selbstlesebuch für Vorschul- und Grundschulkinder. Und zugleich ist es auch eine Beschreibung, die uns Erwachsenen hilft, um selektiven Mutismus besser zu verstehen. Anniko hat mich vor einer Weile angeschrieben und mich auf ihr Buch aufmerksam gemacht. Und daraufhin haben wir uns direkt für ein Online-Gespräch verabredet und uns lang darüber unterhalten, wie es für sie war, als ihr Sohn noch klein war und selektiven Mutismus hatte. Und dabei ist zwischen uns beiden die Idee entstanden, dass wir sowas ja auch mal als Podcast-Folge aufzeichnen könnten. Mittlerweile hat Annikos Sohn, der im Buch Emmo heißt, schon lange keinen Mutismus mehr und er ist auch längst kein Kind mehr. Die Geschichte, die er mit selektivem Mutismus erlebt hat, vom Kindergarten bis zur Einschulung, die hat Anniko kindgerecht aufgeschrieben und in diesem Sommer in einem illustrierten Buch herausgebracht. Den Link zum Buch auf Amazon und den Kontakt zu Anniko über Instagram findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Und nun erzählt sie mehr zu ihrem Buch, aber auch zu ihren eigenen Erfahrungen als Mutter eines mutistischen Kindes in unserem Gespräch.
Hallo, liebe Christine. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf bei dir. Und genau, also ich habe eine Kugel Schoko geschrieben. Und zwar geht es um Erlebnisse von Emmo, einem selektiven mutistischen Kind. Der ist in diesem Buch 10 Jahre alt und erzählt in dem Buch seine Sichtweise, seine Erfahrungen von der Kindergartenzeit, bis er in die Schule kommt. Und in dem Buch spielen eine ganz, ganz große Rolle sein kleiner Bruder Theo und seine Mama. Das sind so die Hauptpersonen, die drei.
Du hast also die Geschichte von deinem Sohn niedergeschrieben. Im Buch ist er ja selber der Erzähler und er schaut quasi als größeres Kind darauf zurück, wie er es geschafft hat, als kleineres Kind zum Sprechen zu kommen.
Ganz genau. Und zwar Emmo ist mittlerweile schon ein bisschen älter. Er ist vor kurzem 18 geworden. Und das Buch ist eigentlich so eine Art kleines Geschenk zu seinem 18. Geburtstag, weil er hat es wirklich ganz, ganz toll geschafft, als kleiner Junge sich da nicht ganz alleine selber rauszukämpfen, aber mit ganz, ganz viel Hilfe, ganz, ganz viel Mut und Kraft hat er es geschafft, sich da durchzusetzen. Genau. Und Emmo liest das Buch mittlerweile mit ganz anderen Augen.
Na, das ist natürlich, wenn man dann auf seine eigene Geschichte mit selektivem Mutismus zurückschaut, auch nochmal was ganz Besonderes, wenn das ein Buch wird. Und man sich quasi selber nochmal wieder entdecken kann in der Geschichte. Es ist ja einerseits eine fiktive Geschichte, andererseits aber auch eine sehr realistische Geschichte von einem Kind, das von sich erzählt aus der Vorschulzeit und dem Schulanfang.
Ganz genau. Es ist natürlich eine ganz andere Sichtweise, in dem Alter auf die Zeit wieder zurückzublicken. Er ist ja ein kleiner Erwachsener mittlerweile und kein 10-jähriges kleines Kind mehr. Von dem her hat er schon mehr erlebt und gesehen. Und die Geschichte nochmal in der Form zu erleben, das gibt ihm natürlich schon in gewisser Weise ein gutes Gefühl, weil er es ja geschafft hat.
Ja.
Andererseits wird er natürlich dadurch wieder in die Zeit versetzt. Wo wir lange überlegt haben, ob wir das tatsächlich machen sollen oder ich überlegt habe, mit ihm auch abgesprochen habe. Und er war damit einverstanden, dass ich das auch schreibe.
Ja.
Von dem her, genau. Also er war komplett damit einverstanden und sieht das Buch wirklich als ein, ja, als Geschenk, als Hilfe auch für andere.
Es richtet sich ja an Familien. Das ist, glaube ich, auch in dem Verlagsprogramm so eine Sache, dass es verschiedene Arten von Hilfestellungen für Familien gibt. In einer Serie von Büchern, die immer auch den Familien Rituale an die Hand geben. An welches Alter der Kinder richtet sich denn das Buch?
Genau, also eine Kugel Schoko bitte. Das ist in dieser Reihe Rituale für Familien erschienen. Und es richtet sich so an Kinder zwischen 3 und 5 Jahren. Allerdings dürfen das auch gerne ältere Kinder lesen oder auch Erwachsene. Es ist nur vom Verständnis her auch für kleinere Kinder geeignet.
Genau, wenn es die jüngeren Kinder kriegen, lesen es die Erwachsenen ja eh mit als Vorleser. Ich könnte mir vorstellen, dass auch Kinder im früheren Grundschulalter dann noch selber die ersten Leseschritte machen können. Und irgendwann vermutlich hört es aber dann auf, interessant zu sein, weil das, was Enno da über sich erzählt, geht ja sehr viel über Erfahrungen in der Kita und im ersten Schuljahr. Und irgendwann fühlen sich Kinder dann zu groß für solche Geschichten.
Ja, richtig. Es ist aber auch tatsächlich für Kinder geeignet, die nicht davon betroffen sind.
Mhm.
Also nicht nur für die Kinder mit selektivem Mutismus, sondern auch gerade im Kindergarten für Kinder, die davon auch noch nie was gehört haben. Für Kinder, die auch, ich sag mal, besondere Kinder um sich rum haben. Es muss ja nicht selektiver Mutismus unbedingt sein. Es gibt ja verschiedene Arten von speziellen Kindern. Da brauche ich jetzt gar keine Beispiele nennen. Ich denke, da weiß jeder, was da gemeint ist.
Mhm.
Ich denke allerdings, dass eben auch solche Kinder davon erfahren sollten, dass es den selektiven Mutismus gibt.
Ja.
Und auch besondere Kinder gibt, die eben andere Herausforderungen haben.
Ja. Lass uns erst mal ein wenig darüber reden, worum es im Buch geht. Emma erzählt da ja als 10-jähriges Kind im Rückblick davon, wie es für ihn war, als er im Kindergarten immer wieder nicht reagieren konnte, obwohl er ja wollte. Da erkenne ich eine ganze Menge Erfahrungen wieder, wie sie Kinder im Kindergartenalter machen, wenn sie selektiven Mutismus haben. Aber das, was für mich im Buch heraussticht, ist tatsächlich die Beschreibung von Emma selber, wie er erlebt, wenn Sprechen nicht geht. Er beschreibt ja, wie sich's für ihn anfühlt, wenn er sprechen möchte und es nicht geht. Ich nehme an, das hat dein Sohn so ausgedrückt, als er klein war, oder?
Das hat er tatsächlich so beschrieben, dass eben die Worte im Hals kleben bleiben. Das hat er so beschrieben, dass die dort fest kleben, die kommen einfach nicht durch. Er hat die Worte schon formuliert, die Sätze schon im Kopf formuliert. Die sind eigentlich schon so weit,
ja,
am Hals und da kleben sie. Da kommen sie nicht weiter. Da kommen sie einfach nicht durch.
Das finde ich aus der kindlichen Perspektive, finde ich das eine ganz schöne Beschreibung, wie sich ein Kind dann erklärt, was passiert.
Ja.
Also wie ein Kind sich erklärt, warum eigentlich ja Sprechen jetzt gehen müsste. Und eigentlich alles da ist, was es bräuchte zum Sprechen.
Ja.
Und dann trotzdem für andere nichts hörbar wird.
Ja. Vor allem, er legt sich die Worte schon zusammen im Mund, die sind ja schon vorgeformt.
Mhm.
Und es geht nicht durch.
Mhm.
Festgezurrt. Der Hexenkleber.
Genau, das ist auch so ein Begriff, der da öfter auftaucht. Der Hexenkleber.
Ja. Der Hexenkleber, ja.
Da war für mich dann gleich die Frage, wo ist die Hexe, die den Kleberspuk dann wieder beenden kann? Weil wenn es ein Hexenkleber ist, dann gibt es ja irgendwo die Hexe, die weiß, wie man den wegmacht.
Ja, in unserem Fall war das die Frau Dr. Sperling.
Genau, bei euch ist dann die Frau Dr. Sperling mit ins Spiel gekommen.
Ja.
Die dort im Buch als Ärztin benannt wird. Das, was sie macht, ist jetzt nicht unbedingt das, was eine Ärztin macht, sondern eher das, was eine Logopädin macht. Und die hilft Enno dabei, in kleinen Schritten sich mehr Freiheit zu verschaffen. Methodisch, zumindest von dem, was beschrieben wird, methodisch arbeitet sie daran, dass wirklich einzelne Töne hörbar werden. Sowas klassisch Logopädisches.
Ja, also Frau Dr. Sperling hat Emmo so weit gebracht? Es ging nicht von heute auf morgen. Natürlich sind in dem Buch nicht alle Übungen, alle Therapiearten und Formen, die sie gemacht hat, beschrieben. Sonst wird das Buch bestimmt 300 Seiten umfassen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich habe es versucht, kurz zu fassen, die wichtigen, also aus unserer Sicht wichtigen Sachen zu beschreiben und eben die Sachen, wie zum Beispiel mit dem Dart. Das war tatsächlich die große Sache, die erste große Sache.
Ja. Aber dass die beiden miteinander in ein Spiel kommen, bis das Spiel soweit die Situation dominiert, dass Enno gar nicht mehr drüber nachdenkt, ist da jetzt Hexenkleber in meinem Hals oder kommen die Wörter raus, sondern die Begeisterung beim Spielen kommt einfach raus.
Richtig.
Da stellt sich die Frage nicht mehr. Das war ja so die Szene beim Dartspiel. Mhm. Wenn man dann die Mitte trifft, und das Jubeln anfängt, dann kommt der Ton automatisch raus. Da ist dann auch keine Spannung mehr drin, da ist dann auch keine Überlegung mehr drin, ob das jetzt der richtige Raum ist. Und das finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung davon, was dann passiert, wenn jemand sich so verhält, als ob das Problem nicht da ist, weil in dem Moment war es ja dann nicht da.
Richtig.
Die große Herausforderung war dann, als die Frau Dr. Sperling gesagt hat, wir gehen jetzt in die Eisdiele und du bestellst dir dein Eis selber. Daher kommt ja dann auch der Titel des Buches, eine Kugel Schoko bitte.
Ja.
Und wie viel Zeit ist denn dort vergangen zwischen den ersten Übungen, die die beiden miteinander gemacht haben und dann dieser großen Herausforderung, das Eis zu bestellen?
Ja, also zeitlich gesehen waren das sicherlich 2 Jahre.
Aha.
Auf jeden Fall. Vom ersten Schritt bis zum Endschritt.
Ja.
Bis das Vertrauen dann aufgebaut wurde. Es hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Wobei die zwei schnell zueinander gefunden haben. Das kommt natürlich auch nicht immer gleich so vor, aha, dass das Kind und Ärztin, Logopädin oder wer auch immer dieses Vertrauen sofort aufgebaut wird. Aber bei denen ging das relativ schnell. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück.
Ja.
Und dadurch konnten die auch mit den Übungen schneller beginnen und zum Ziel kommen.
Ja.
Es hat nicht jedes Mal super, super funktioniert, die Therapie. Also das muss man schon auch sagen. Es gab keine riesengroße Rückschritte, aber es war schon mal so zwischendrin, wo es nicht funktioniert hat und dann so ein kleiner Dämpfer kam. Aber das ging dann wieder relativ schnell hoch bei uns. Ja, also wirklich insgesamt hatte Emmo mit Frau Dr. Sperling sehr, sehr viel Glück.
Ja, es ist schön, wenn die relativ schnell zusammengekommen sind. Ich glaube aber, dass es solche Frau Dr. Sperlings durchaus öfter gibt. Und
ja.
Richtig ist aber auch, man muss vielleicht noch eine zweite Person oder sogar eine dritte Person kennenlernen, um dann zu wissen, wer ist denn der Helfer, die Helferin, wo es am besten von Haus aus klappt. Denn wie du vorhin schon gesagt hast, damit die dann miteinander arbeiten können, damit die miteinander relativ schnell auch zu Ergebnissen kommen, zu Erfolgserlebnissen fürs Kind, zu Erfolgserlebnissen für den Helfer, wäre es schon sinnvoll, wenn die Grundkonstellation die bestmögliche ist.
Ja.
Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil wenn wir nur von außen betrachten, wie die Therapie ausschaut, dann vergessen wir manchmal, wie viel Vertrauensarbeit, wie viel Kontaktarbeit, wie viel Sicherheit in eine Situation bringen da nebenbei noch passiert. Und es geht dann irgendwie schon auch um die Übungen, aber eben vor allen Dingen um das große Ganze. Was mir bei den selektiv-mutistischen Patienten immer wichtig ist, das Sprechen wäre ja da. Also wenn die Sicherheit in der Situation und im Kontakt und die ganze Begegnung und alles ausreichend sicher wäre, dann wäre die Sprache ja gar nicht festgeklebt mit diesem Hexenkleber. Dann wäre sie ja eh da. Und da ist die Beschreibung schön, wie eben auf beiden Ebenen eine Entwicklung passiert. Bis hin zum Eis kaufen gehen.
Ja. Also die Szene mit dem Schokoeis war für beide sehr aufregend, auch für Dr. Sperling.
Das glaube ich.
Nicht nur für Emmo. Im Buch habe ich das so beschrieben, dass es wirklich tatsächlich nur für Emmo so aufregend war, für Frau Dr. Sperling selbstverständlich. Mhm. Aber auch sie war aufgeregt. Unsere echte Frau Dr. Sperling war sehr aufgeregt. Ja, und es war wirklich die Situation, die alles, die das Eis zum Schmelzen gebracht hat. Mhm. Im Nachhinein. Emmo, mein Sohn, erinnert sich noch ganz genau an die Situation, an die Gefühle, die er da hatte. Und genau so habe ich es auch versucht zu beschreiben, wie er sich gefühlt hat, wie unsicher, wie er sich die Worte vorgeredet hat, dass es auch funktioniert. Und es hat ja funktioniert. Aber es war nicht klar. Es war von beiden Seiten nicht klar, funktioniert's. Und was wäre passiert, wenn es nicht funktioniert hätte? Es wäre vielleicht ein kleiner Rückschlag gewesen, aber sie hätten weitergemacht.
Genau, dann gibt's eine nächste Gelegenheit. Also das ist ja kein Drama.
Genau, da würde ich auch den Eltern immer sagen, nicht so schnell aufgeben, nicht diese große Erwartung haben, dass es auch klappt. Wenn es klappt, ist es schön. Dann freut man sich riesig, riesig mit dem Kind. Aber wenn es nicht klappt, dann probiert man es weiter. Dann ist es nicht schlimm. Dann gibt es trotzdem ein Schokoeis. Dann bestellt man es halt nicht selber.
Ja. Das finde ich einen wichtigen Hinweis, weil manchmal kommen dann die Ideen auf, wenn man dem Kind das Eis dann vorher enthalten würde, dann wird es schneller gehen beim nächsten Mal.
Auf gar keinen Fall.
Das ist nicht so. Das erhöht nur
den Druck.
Den Druck und die Hilflosigkeit und das Gefühl von Versagen.
Ja.
Es ist nichts Schlimmes passiert. Entweder man kann sagen, man möchte das Eis, oder jemand anderer sagt, man möchte das Eis, und dann gibt es ein Eis und alle freuen sich.
Ja. Also die Eltern dürfen nicht so ungeduldig sein.
Ja.
Manchmal müssen die Eltern stärker sein und ihre Erwartungen etwas runterschrauben und denken, es wird schon funktionieren, mein Kind wird sprechen, aber vielleicht nicht heute. Vielleicht morgen, übermorgen, vielleicht erst in einem Jahr, zwei Jahre, aber es wird passieren.
Ja, und was dabei jetzt vergessen wird, ist, das Kind spricht ja immer.
Ja. Ja, ja.
Die ganze Zeit durch. Nur nicht überall. Nur nicht in jeder Situation. Also ich glaube, der Druck auf Eltern wäre noch mehr anderer, wenn wir jetzt nicht vom selektiven Mutismus reden, sondern tatsächlich ein Kind hätten, das über lange Zeiträume hinweg komplett verstummt. Da kann ich verstehen, da wird der Leidensdruck bei den Eltern immens. Aber hier haben wir ein Kind, das kann in Situationen sprechen und in manchen eben nicht.
Ja.
Und das sollte man nicht aus den Augen verlieren, weil es geht ja. Der Beweis, dass das Kind spricht, ist da, wo sich das Kind ausreichend sicher fühlt, ja gegeben.
Ja.
Und jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir mehr Situationen in so ein sicheres Fahrwasser? Mhm. Und das ist tatsächlich, indem man, wenn es funktioniert, es als normal nimmt, und wenn es nicht funktioniert, es auch als normal nimmt, dann kriegt es so eine Normalität. Wir probieren es aus und dann schauen wir mal. Geht's, ist gut. Geht's nicht, ist auch gut. Die einzigen, die mir dabei tatsächlich immer leid tun über einen längeren Zeitraum, wenn die als Übungspartner genommen werden, sind die Eisverkäufer. Bei denen sagt ja in der Regel keiner, was los ist, und die werden dann oftmals nicht nur einmal als Anspielpartner genommen, sondern in jeder zweiten Therapiestunde wieder.
Ja.
Und ich frage mich manchmal, ob es irgendwo in Deutschland eine Selbsthilfegruppe für Eisverkäufer gibt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die sind, die am meisten irritiert sind durch das Eiskaufen üben.
Vielleicht sollte ich denen mein Buch geben.
Eine Besonderheit bei dem Buch ist, dass es im Verlag Edition Riedenburg innerhalb von einer Buchreihe veröffentlicht wurde. Und die Gemeinsamkeit dieser Bücher ist, dass jeweils Rituale für Familien ins Buch integriert sind. Und dass somit neben der Geschichte auch noch eine Unterstützung für konkrete Handlungen im Buch ist. Magst du ein wenig darüber erzählen, an wen sich die Rituale richten und worauf sie abzielen?
Ja, gerne. Also die Rituale für die Familien sind als Übungen gedacht, dass die Eltern oder auch die Großeltern, die Erzieherinnen, wer auch immer mit dem Kind zu tun hat, gewisse Übungen machen kann und im Alltag besser zurechtkommt. Also die Rituale sind tatsächlich dafür gedacht, zum Üben für mehr Sicherheit und Halt im Alltag, dass die Kinder genau wissen, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Eine Struktur im Alltag soll dadurch gemacht werden und mit einer gewissen Leichtigkeit, ohne Druck.
Ja, das ist ja auch wichtig beim selektiven Mutismus, dass es so wenig Druck wie möglich gibt. Und gerade innerhalb der Familie finde ich es immer wichtig, dass es so wenig Druck wie möglich gibt. Denn um einen rum als derjenige, der Mutismus hat, passiert ja eh schon ganz vieles, was bei dem sich Druck schwer vermeiden lässt oder bei dem man Druck einfach als Erfahrung immer wieder hat.
Ja.
Und solche Anregungen für Rituale oder ich würde es dann in meiner Sprache eher Experimente nennen, finde ich immer nützlich, damit die Familie, die Erwachsenen, aber auch die Kinder so aus einer Situation von Handlungsfähigkeit raus, also wenn es um nichts weiter geht, sich entwickeln können. Und deswegen finde ich diesen Aufbau des Buches auch sehr, sehr spannend, weil es ist einerseits Geschichte und andererseits die Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln für alle, die das Buch in die Hand kriegen.
Ja, zum Beispiel habe ich bei den Ritualen das sogenannte Kein-Druck-Ritual.
Mhm.
Das habe ich extra so benannt. Und in dem Kein-Druck-Ritual steht eben, dass das Kind, dass man dem Kind die Freiheit geben soll, in seinem eigenen Tempo zu sprechen. Also egal, wie lange es braucht, ob es jetzt Tage, Wochen, Monate, Jahre braucht. Das Kind braucht einfach keinen Druck. Sobald das Kind Druck bekommt, macht's zu.
Ja.
Also so weiß ich es aus Erfahrung. Und dieses Kein-Druck-Ritual soll den Eltern ein bisschen die Augen öffnen. Die wissen das sicherlich. Das, was da drin steht, sind jetzt keine Sachen, die ich jetzt erfunden habe, sondern die kennt man. Aber die wieder aufzufrischen, zu beleben und sich selber Mut zu machen, dem Kind dadurch Mut zu machen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil zum Beispiel bei einem mutistischen Kind ist sogar so ein kleines, klitzekleines Geräusch ein Erfolg. Ein kleiner Piepslaut, so habe ich es auch im Buch beschrieben. Der kleine Emmo sagt dann auf einmal irgendwann Pieps. Für, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Menschen ist ein Piepswort nichts.
Mhm.
Für ein Kind mit selektivem Mutismus ist ein Wort Pieps was ganz Großes. Ein Räuspern, ein Husten. Das wollen ja die Kinder nicht. Man will ja nicht, dass man die Stimme überhaupt hört. Und wenn irgendwas zutage kommt von der Stimme, dann ist es schon ein riesengroßer Erfolg.
Ich finde die Betonung schön zu sagen, es geht ja so vieles an Entwicklung auch, ohne dass da Druck sein muss. Und bei manchen der Rituale spüre ich trotzdem, da ist immer noch ganz viel Erwartung drin. Das heißt nicht, dass die Rituale falsch gedacht sind. Ich finde nur wichtig, dass die Erwachsenen dann noch mit draufschauen, fühlt sich das immer noch zu viel Spannung an? Können wir noch ein bisschen weniger Spannung in das Ritual hineingeben, sodass es wirklich nützlich wird? Denn ins Sprechen kommen für selektiv mutistische Kinder passiert immer dann, wenn niemand was erwartet.
Ja, da hast du recht.
Und die Gefahr ist nicht so sehr, dass das Kind, wenn es noch relativ jung ist, zu viel erwartet. Die Gefahr ist immer, dass wir Erwachsenen zu schnell, zu viel, zu groß wollen.
Ja, auch da hast du recht. Erwachsene neigen dazu, zu erwarten.
Ja, und da dürfen wir uns dann immer wieder einfangen. Auch wenn wir uns vorgenommen haben, wir machen aus irgendwas ein Ritual, dürfen wir uns immer wieder einfangen und schauen, ob das nicht noch einfacher, noch unkomplizierter, noch normaler sein kann. Ich glaube, das Wort, das ich da jetzt gerade so auf der Zunge habe, ist tatsächlich es normal machen. Denn selektiv mutistische Kinder können ja reden.
Ja.
Es muss nur normal sein, dass das irgendwann überall geht. Das ist so die Entwicklung. Und ja. Da dürfen wir Erwachsenen uns immer mal wieder auch einfangen, als Eltern, als Helfer, als Lehrer, dass das Ergebnis sein wird am Ende. Also du hast ja das Ergebnis dann bei deinem Sohn auch gesehen. Das Ergebnis ist, irgendwann ist alles an Kontakt normal, alles an Sprechen mit allen Menschen normal. Das ist das Ergebnis, auf das es rausläuft.
Ja, da habe ich auch, also aus meiner Sicht, ein sehr schönes Ritual reingebracht, das Dankbarkeitsritual. Und das soll den Eltern wieder vor Augen führen, dass sie dankbar sein sollen für ihr Kind. Das Kind ist nämlich glücklich, so wie es ist. Die Eltern sehen das anders. Die erwarten, da kommen wir zur Erwartung wieder, die erwarten natürlich, dass das Kind bei einer Begrüßung Hallo sagt, beim Verabschieden Tschüss sagt, sich bedankt. Und solche Kleinigkeiten, die Höflichkeitsformen einhält. Aber das ist für ein selektiv-mutistisches Kind einfach oft nicht möglich. Und trotzdem ist es ja glücklich, das Kind, auch wenn es diese Sachen nicht sagt. Es ist dabei und macht vielleicht auch alles mit.
Ja.
Und es ist einfach glücklich, hat Freunde, wenn es geht, mehr als ein, zwei Freunde, wenn nicht, reichen die auch. Und Kinder brauchen auch keine Worte zum Spielen. Die Kinder können ohne Worte spielen.
Ja.
Die Eltern sollten das vielleicht besser akzeptieren oder wieder in sich gehen und überlegen, mein Kind ist tatsächlich glücklich. Ja, auch wenn es nicht spricht.
Das ist tatsächlich sowas, was dann, gerade wenn von außen viel Erwartung kommt, schnell vergessen oder zumindest nach hinten geschoben wird, dass erstens für das Kind ganz vieles noch kein Problem ist, wenn das Kind so jung ist, wie wir jetzt gerade sprechen über Vorschulkinder, Grundschulkinder. Für die Kinder ist das kein Problem. Die kennen sich so. Die wissen von sich, dass das eine Variante davon ist, wie sie halt nun mal sind. Das Problemdenken entsteht bei ganz vielen Kindern dann erst später, wenn die mal so 8, 9, 10 oder älter werden. Und das finde ich wichtig, immer mal wieder auch sich als Erwachsene bewusst zu machen, dass für das Kind das Nicht-Reagieren kein so riesiges Problem ist, wie für die Erwachsenen drumherum, die jetzt eine Erwartung haben, wie die Situation laufen müsste. Und zugleich ist natürlich auch immer der Gedanke wichtig, wie man aus dem, was gerade geht und aus dem, was für das Kind erreichbar ist, nächste Schritte bauen kann, damit eine Verbesserung, eine Veränderung, eine Erweiterung der Möglichkeiten entsteht.
Ja. Also aus diesem Grund hat Emmo auch angefangen, Geige zu spielen in dem Buch und auch in echt. Und also im Prinzip wäre es ganz gut, wenn die Eltern eben schauen, was mag mein Kind, was kann mein Kind, was möchte mein Kind machen? Was habe ich für Möglichkeiten, dieses Wollen können umzusetzen bei mir im Ort? Und dann schaue ich einfach, ob das funktioniert. Ob das jetzt Geige ist in einer Musikschule, was natürlich optimal ist, weil Musik, man weiß es ja, das fördert ja verschiedene Fähigkeiten. Und das gibt dem Kind sehr, sehr viel mit auf dem Weg, auf dem gesamten Weg. Und wie auch Emmo sagt, und wie der Geigenlehrer sagt, Musik braucht keine Worte. Da braucht man einfach keine Worte. Oder man macht einfach Sachen wie, ich gehe mit meinem Kind ins Schwimmbad. Es sind keine großartigen Sachen, die man machen muss, sondern vielleicht einfach beständige, regelmäßige Sachen, die das Kind einfach mag. Ja, also da fallen mir ganz, ganz viele Sachen ein, die man eigentlich mit dem Kind machen kann, um das zu unterstützen, um ihn zu fördern. Verschiedene Richtungen, Musik, Sport. Es muss nicht immer ein Verein sein. Allerdings die Regelmäßigkeit. Und am besten, wenn wir Geschwisterkinder haben, das Geschwisterkind mit einbeziehen. Das fand ich immer ganz wichtig, dass sich das auch nicht ausgeschlossen fühlt. Und definitiv stärkt es die Bindung zwischen den Kindern. Das merken wir zum Beispiel heute noch, dass sie ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Also im Vergleich zu anderen Geschwisterpaaren gehen die sehr liebevoll, freundlich miteinander um, helfen sich auch. Natürlich gibt es auch Streit, selbstverständlich. Allerdings auf eine andere Art.
Mhm. Jetzt waren wir schon so ein bisschen bei den Tipps für Eltern. Gibt es noch irgendwas von dir als erfahrene Mama, was du gern Eltern mitgibst? Abgesehen davon, dass sie sich entspannen dürfen, dass ganz vieles funktioniert und kein Drama ist, wenn es mal nicht funktioniert. Gibt es sonst noch irgendwas von dir an Tipps?
Also das, was du eben schon gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Dass sie auch sehr geduldig sind und auch wenn es mal nicht klappt, nicht den Mut verlieren, immer dranbleiben und ihr Kind als glückliches Kind sehen, weil ihr Kind ist meistens glücklich, auch wenn es nicht spricht, und es nie aus den Augen lassen, weil das geht manchmal im Alltag unter. Man sieht dann vielleicht die anderen Kinder, die in Anführungsstrichen normalen Kinder, die überall reden, die überall hingehen und denkt sich, ach, wäre mein Kind doch auch nur so.
Ja.
Das denkt sich sicherlich jedes Elternteil mal im stillen Kämmerlein. Allerdings muss man sich doch wirklich wieder denken, ja, dieses Kind ist so, meins ist aber noch nicht so. Es braucht eben ein bisschen und jedes Kind ist anders. Und eben versuchen durch Motivation und Mut machen, seinem Kind das Leben ein bisschen einfacher zu machen oder vielleicht auch sich selber dadurch einfacher zu machen. Manche Sachen macht man dann mehr für sich.
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Wenn es vor allen Dingen den Müttern, die ja oft die meiste Zeit mit den Kindern verbringen, wenn es einem selber gut geht, dann strahlt man das aus und dann macht es auch die schwierigen Momente einfacher für die Eltern, für die Kinder, für die Menschen drumherum. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das allein ausmacht, wenn man für sich selber als Eltern gut sorgt.
Ja.
Und was die Kinder daraus lernen, aus meiner Sicht, ist ja, wie man für sich selber gut sorgt. Und zwar egal, ob es gerade gut läuft, dann wird es einfacher. Oder ob es gerade nicht so gut läuft, dann sorgt man auch für sich.
Ja.
Und das überträgt sich dann so ein bisschen von den Eltern auf die Kinder. Und manchmal macht allein das schon einen großen Unterschied. Ja. Also es macht nicht unbedingt sofort den Mutismus weg, aber es macht vielleicht mehr Situationen, wo sich die Kinder auch noch entspannen können und plötzlich was geht.
Ja. Also wichtig finde ich noch, dass man sich nicht von anderen verunsichern lässt.
Ja.
Wenn dann Sprüche kommen, warum sprichst du für dein Kind? Mhm. Dein Kind kann doch selber sprechen, es ist doch alt genug.
Ja.
Das haben wir so, so oft gehört. Und auch von guten Bekannten gehört.
Ja.
Und ja, also meine Reaktion war dann nach einer gewissen Zeit, dass ich den Kontakt dann eben abgebrochen habe. Weil das einfach für uns alle, für Emmo, für mich, für die Familie einfach nicht gut war. Dieses Negative, immer dieser Druck, was ist denn los mit dir? Und immer dieses Nachfragen. Es wurde nicht so akzeptiert. Vielleicht haben die es auch nicht böse gemeint, aber es hat nicht gut getan in dem Moment.
Ja.
Und ich glaube, da müssen Eltern auch sehen, okay, diese Menschen tun mir nicht gut. Vielleicht kann ich das so minimieren, den Kontakt. Man muss es ja nicht gleich abbrechen, aber einfach ein bisschen minimieren, dass das Kind nicht so viel damit zu tun haben muss. Weil das hört ja schon genug Sachen, auch im Kindergarten.
Ja.
Und wenn das eigene Kind aber merkt, ich bin stark genug, ich habe meine Familie im Hintergrund, ich habe ein paar Freunde im Kindergarten, die für mich einstehen. Man wächst damit, man wird selbstbewusster.
Ja.
Der Selbstwert steigt. Also mein Sohn ist mittlerweile ein sehr selbstbewusster junger Mann. Was ich auch gerne gemacht habe und was ich auch wirklich als sehr wichtig sehe, ist, mit den Erzieherinnen bzw. Lehrern zu sprechen.
Ja.
Dass die Bescheid wissen und die über das Thema ein bisschen aufklären. Weil viele, die meisten sogar, haben das vielleicht noch nie gehört. ja. dass es sowas überhaupt gibt und wie man dann damit umgeht. In der Schule wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, im Kindergarten ist es natürlich noch leichter, ganz klar. Aber da gibt es dann auch dann die Tipps für die Erzieher, wie sie eventuell mit den Kindern umgehen können, dass sie vielleicht nur leichte Fragen stellen, bei denen Kopfnicken oder Kopfschütteln vielleicht ausreicht. Die Kinder können ja noch nicht schreiben im Kindergarten normalerweise. Und dass man denen das eben erklärt. Und also wir haben die Erfahrung gemacht, dass das sehr positiv dann aufgenommen wurde.
Ja.
Das Erklären.
Ja.
Weil das Nichtwissen kann auf Unverständnis kommen und das führt dann eben zu Unmut auf beiden Seiten. Von dem her würde ich jederzeit empfehlen, mit allen Beteiligten zu sprechen.
Mhm. Ja. Ja, und das, was dann ganz oft passiert, ist, dass sich bei den Erwachsenen, Erziehern, Lehrern so viel Unsicherheit ansammelt. Mhm. Dass die irgendwann schon mit Unsicherheit in die Situation reinkommen. Wenn dann das mutistische Kind merkt, da ist Unsicherheit in der Situation, wird es viel unwahrscheinlicher, dass da irgendwas passiert, dass da Kopfschütteln, Nicken, irgendwie sowas kommt oder tatsächlich das Wort rauskommt. Und deswegen ist es wichtig, Sicherheit für die Erwachsenen zu geben. Denn je mehr Sicherheit die ausstrahlen, desto besser wird der Kontakt und desto wahrscheinlicher wird in dem Kontakt irgendeine Form von Kommunikation stattfinden.
Ja.
Und so kann man das durch ein bisschen Aufklärung aus einem sich selbst verstärkenden Problem umdrehen in eine sich selbst verstärkende Sicherheit bei allen Beteiligten.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Was würdest du denn sagen, wie erklärt man einfach für Erzieher, für Helfer, für Lehrkräfte, was selektiver Mutismus ist, worauf sie achten müssen?
Also erklären ist eigentlich ja relativ einfach im Sinne von, mein Kind spricht zu Hause, aber woanders nicht. Das ist die einfachste Erklärung. Man muss es nicht näher erläutern, ob es jetzt im Kindergarten nicht spricht, dann in der Eisdiele spricht es vielleicht schon. Sondern einfach so ganz einfach erklären und dass es eben noch ein bisschen braucht, dass es spricht.
Ja.
Es ist noch nicht so weit. Und dann eben auch nicht versuchen, es vielleicht so zum Sprechen zu animieren vor anderen. Vielleicht, wenn sie alleine sind, vielleicht die Erzieherin mit dem Kind, vielleicht noch ein Freund dabei, dann eventuell, aber in der Gruppe auf keinen Fall, sagen, komm Emmo, jetzt sag doch was.
Ja.
Du kannst doch sprechen. Also das würde ganz, ganz falsch sein. Und das machen die ja natürlich dann, weil sie es nicht wissen. Und dann vielleicht auch sagen, ja, Mutismus ist jetzt keine Sache, die nicht vorbeigeht, sondern die kann vorbeigehen.
Ja.
Aber mit viel Unterstützung und auch Training, Übungen zu Hause. Vielleicht würde ich den Erzieherinnen auch heute, wenn ich dieses Buch jetzt damals gehabt hätte, an die Hand geben, dass sie einfach mal reinblättern und sich selber darüber kurz informieren. Das ist ja wirklich eine ganz kurze, einfache Geschichte. Und dann wissen die einfach schon mal drüber Bescheid.
Das würde ich mir wünschen. Und ich freue mich immer über Menschen, die sich auch überlegen, wie man Kindern sowas näher bringen kann. Eben zum Beispiel, indem man ein Buch rausgibt, wo nahbar für die Kinder und für die Erwachsenen ein schwieriges Thema aufgegriffen wird und in der kurzen Zusammenfassung ein erster Anknüpfungspunkt entsteht. Und deswegen möchte ich mich im Namen der Betroffenen und im Namen der Eltern und Helfer bei dir dafür bedanken, dass du damit rausgegangen bist, mit der Erfahrung als Mama, mit den Erfahrungen, die dein Sohn als Betroffener mit hineingeben kann. Ich finde das unglaublich wertvoll, was ihr beide miteinander für Mutismus und für Familien, in denen das Problem auftaucht, angeboten habt. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir haben das sehr gerne gemacht. Ich habe sehr, sehr gerne geschrieben und nochmal in die Zeit zurückversetzt, wie es damals war. Und ich hoffe sehr Und ich wünsche es sehr, dass es Betroffenen hilft, dass es Kindern hilft, Eltern hilft, Großeltern, Erzieherinnen, Lehrern und allen Mut macht und Kraft gibt.
Ja.
Und die Erwartungen der Eltern heruntergeschraubt werden. Einfach so akzeptieren, wie es ist, den Ist-Zustand und sich jeden Tag über neue Fortschritte freuen.
Ja.
Denn so wie Emmo sagt, jeder kann sprechen, früher oder später.
Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.